I need a hero!
Herzlich willkommen zur zweiten Folge von I Need a Hero, dem Podcast über Sozialpsychologie, Zivilcourage, Heroism und Mobbing. Mein Name ist Thorsten Kröber.
Ich bin Sven Fritzer.
Ja, heute unser Thema ist ein sehr brisantes Thema, gerade brandaktuell. Und zwar geht es um den Mord an George Floyd.
Genau, wir wollen aber nicht alles nochmal durchkauen, was eh jetzt gerade in den Medien ist, sondern wir wollen uns einer anderen Frage widmen. Und zwar wollen wir uns nochmal die Rolle der Bystander anschauen, also die Rolle der Umstehenden. Weil in unserem Verein geht es ja im Helden e.V., geht es ganz, ganz oft um die Idee, dass wir, wenn ein Unglück passiert, die Umstehenden aktivieren wollen, dazu einzugreifen. Und ja, einer Person, die gerade angegriffen wird, Opfer von Gewalt, Rassismus, Cybermobbing oder irgendwelchen anderen dissozialen Phänomenen, dass dieser Person halt geholfen wird und dass die Leute einschreiten. Und da habe ich mich, ja, das haben wir uns mal genauer angeschaut. Und darum soll es auch heute gehen. Vielleicht sollen wir vorher nochmal zusammenfassen? Möchtest du nochmal zusammenfassen, was, oder in ein paar Worten, was jetzt bei dieser George Floyd-Geschichte passiert ist?
Ja, also am 25. Mai war das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Da wurde das in den Medien gezeigt, dass da sind Videos bekannt geworden, die wurden veröffentlicht von einem Polizisten, der auf einem Menschen draufkniet, auf dem Hals, einem dunkelhäutigen Menschen. Und das ist eben der George Floyd gewesen und der ist dabei umgekommen. Und dieser Polizist, der hat ungefähr 8,5 bis 9 Minuten auf ihm drauf gesessen, obwohl
auf dem Hals gekniet.
Auch nicht er alleine, sondern es waren auch 3 andere Polizisten, also Kollegen mit dabei, die da waren. Ja, und obwohl er eigentlich überhaupt keinen Widerstand geleistet hat, sondern immer nur wieder betont hat, dass er nicht richtig atmen kann, dass er Luft braucht, dass er mit dem Knie runtergehen soll, wurde eben nichts gemacht. Und das hat jetzt zu riesigen Auswirkungen geführt.
Genau, aber da können wir ja nachher nochmal drauf eingehen. Ich würde sagen, da es ja in dieser Folge überwiegend um den Bystander-Effekt geht, würde ich den einmal nochmal ganz kurz zusammenfassen. Und zwar, der Bystander-Effekt besagt im Kern, dass je mehr Leute am Ort eines Unglücks sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eingegriffen wird. Also wird auch als Zuschauereffekt Kitte-Genovese-Syndrom genannt. Und das wird Kitte-Genovese-Syndrom genannt, weil es gab 1964 in den USA einen Fall, da ist die New Yorkerin Kitte Genovese nachts nach Hause gekommen und wurde dort gegen irgendwie 3 Uhr nachts war das, von einem Mann mit einem Messer erstochen im Grunde. Der hat ihr 2 Mal in den Rücken gestochen und hat sie dann missbraucht. Und sie hat dann um Hilfe gerufen, hat immer und immer wieder um Hilfe gerufen und er hat sie in dem Moment vergewaltigt. Dann hat er von ihr abgelassen, ist weggegangen und sie hat sich dann nach Hause geschleppt, die paar Meter zu ihrer Wohnung und ist dann vor der Haustür im Grunde zusammengebrochen, hat auch währenddessen vorher immer wieder um Hilfe gerufen und dann ist der Täter nochmal wiedergekommen und hat sie nochmal, als sie dann schon im Sterben lag, vergewaltigt. Und das Krasse an diesem Fall war, dass insgesamt, das hat man nachher festgestellt, 38 Leute ihre Hilfeschreie gehört haben und ja, von denen kaum jemand die Polizei gerufen hat und die Polizei das auch erst gar nicht richtig wahrgenommen hat. Und das gab einen riesigen Aufschrei in den USA. Und ja, es geht so ein bisschen um die Frage, warum soll ich das machen? Warum kann das nicht auch jemand anders machen?
Also die Verantwortungsübernahme, ne?
Genau.
Es gibt auch sehr, sehr viele YouTube-Videos zu dem Thema Bystander-Effekt. Die kann man einfach auch mal sich da anschauen. Da gibt es verschiedenste Experimente, die auf der Straße gemacht werden, wo jemand sich auf die Straße legt zum Beispiel und wartet, ob da jemand kommt oder so. Da kann man nochmal ganz genau sehen, was dieser Bystander-Effekt macht. Was ich aber total spannend finde dabei, ist jetzt eigentlich, was hat das mit George Floyd zu tun? Weil letztendlich ist es ja so, die Leute, die da drum gestanden haben, die haben ja letztendlich auch was gemacht. Also die haben da gestanden, haben gesagt, ey, geht von dem runter, der wird sterben, der braucht Luft, der kann nicht atmen.
Das fand ich ja, ist das krasse. Weißt du, wenn du mich jetzt fragen würdest, du siehst jemanden auf dem Boden, da liegt irgendwie irgendeine Person in der Öffentlichkeit auf dem Boden und ist bewusstlos. Was würde ich tun? Und ich würde halt auf jeden Fall hingehen, ich würde Erste Hilfe leisten und einen Krankenwagen rufen. Das ist was ich mittlerweile sehr, sehr sicher sagen kann.
Ja.
Und ich habe mir dann die Frage gestellt, wie würde ich mich verhalten, wenn ich ja sowas sehe, wie in diesem Fall mit George Floyd, wo Derek Chauvin da auf dem Hals von dem George Floyd hat kniet. Weil ich habe dann überlegt, ja, das geht ja, ist dann ja auch schon ein Polizist, die sind schon bewaffnet und so weiter. Und habe dann tatsächlich diese Entscheidung so ein bisschen mit mir rumgetragen und dann habe ich mir nochmal die Videos angeguckt. Ich habe mir wirklich, weiß ich nicht, wie viele Stunden ich damit verbracht habe, mir irgendwie diese Überwachungsvideos anzugucken. Und der Punkt ist, die Umstehenden haben meiner Meinung nach super reagiert. Da waren 6, 7, 8 Leute, die immer wieder auf die Polizisten eingeredet haben, immer wieder. Checkt den Puls dieses Mannes, ihr bringt diesen Mann um. Gehen Sie mit dem Knie darunter, hören Sie auf damit, hören Sie auf damit. Und es gab einen Moment, und den fand ich sehr, sehr bezeichnend, da ist jemand näher gekommen, weil die Polizei, das muss man sich ja mal vorstellen, ich meine, in so einer Situation, man fängt erstmal an, auf die Polizei einzureden, man macht das ruhig, man macht das laut und man wird ja die ganze Facette an Möglichkeiten ausschöpfen und irgendwann hast du dann ja nur noch die Möglichkeit, physisch einzugreifen. Und als jemand das dort gemacht hat, ist was passiert, und zwar ist ein anderer Polizist vor den Derek Chauvin getreten, also hat den im Grunde geblockt, dass da niemand drankommt. Und der Haupttäter in diesem Mordfall hat dann einen, ich weiß nicht genau, ob es ein Taser war oder Pfefferspray gezogen.
Pfefferspray war das.
Pfefferspray, ja. Und das muss man sich überlegen. Da ist doch die Wahrscheinlichkeit, oder um da dann einzugreifen, müsste man gegen einen Polizeibeamten ja, Gewalt anwenden. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass du nicht nur das Pfefferspray abkriegst, sondern dass er dich, wenn du viel Pech hast, auch erschießen.
Ich glaube, da liegt dann auch der Unterschied, was diese Frage, werde ich da einschreiten, auch physisch, ja oder nein, was die Beantwortung einfach sehr schwierig macht. Ne? Also man, das kennen wir aus unseren Seminaren, wenn wir irgendwie mal Schülerinnen, Schüler, auch Erwachsene fragen, was würdest du machen, wenn du jemanden siehst, der einen anderen anpöbelt oder der ihm das Portemonnaie klaut oder sowas, würdest du der Person helfen? Man ist sehr, sehr schnell dabei, dass man in seinem Gedanken natürlich durchgeht und sagt, ja klar, ich werde helfen. Aber das tun manche auch einfach nicht. Und jetzt ist es hier so, man hat versucht zu helfen, aber es kommt eine zusätzliche Blockade mit dazu. Und das sind ja letztendlich diese 4 Polizisten, 4 bewaffnete Polizisten, die mit ihrer, mit dem Macht, mit der Herrschaft.
Mit ihrer Autorität im Grunde
auch. Genau, die Autorität steht im Vordergrund.
Exekutive des Staates und sie haben eine Autorität. Und im Grunde sollte man ja ein gewisses Vertrauen auch in diese Exekutive haben. Und in dem Moment wird halt vollkommen klar, ich kann dieses Vertrauen nicht mehr haben. Und trotzdem ist es ja eine Autorität. Das ist ja ein bisschen wie beim Milgram-Experiment. Beim Milgram-Experiment sollten die Versuchspersonen einer anderen Person, die aber ein Schauspieler war, Vokabeln beibringen. Und immer wenn die Person was falsch macht, sollten die der Person einen Elektroschock geben. Und das ging halt im Grunde von so einem kleinen Elektroschock bis hin zu Lebensgefahr. Und das stand auch da drauf. Und wenn die Leute aufhören wollten, gab es einen Wissenschaftler, der dahinter stand. Und der hat halt gesagt, machen Sie weiter, das im Dienste der Wissenschaft. Und es sind halt um die 70% bis zu Lebensgefahr hochgegangen. Ganz normale Leute, die sich für so eine Studie angemeldet haben zum Thema Gedächtnis, hätten theoretischen Menschen umgebracht, weil sie die Verantwortung abgegeben haben an diesen Wissenschaftler. Machen Sie weiter, ich übernehme die volle Verantwortung, das ist im Dienste der Wissenschaft.
Und der hat ohne Waffe dahinter gestanden.
Ja. Und das finde ich in diesem Falle so spannend. Also ich finde, dass die Bystander in der Situation alles richtig und korrekt gemacht haben, das würde ich sagen.
Ja.
Das finde ich schon. Aber was sich bei mir so eingestellt hat, war, als ich mir vorgestellt habe, dass ich da stehe, oder ich habe es auch, ehrlich gesagt, von hier gespürt, dieses Gefühl von Wut, Fassungslosigkeit und Ohnmacht. Ich habe so viel Wut gespürt, ich habe gedacht, das darf einfach nicht sein, dass so etwas passiert und niemand was daran ändern kann. Und ich meine, was mit dieser Wut passiert, das sieht man jetzt, weil sich das halt auf den Straßen entlädt.
Ich habe das mal im kleineren Rahmen erlebt, also wo ich selber Wut und Ohnmacht gespürt habe. Wir haben in einem Seminar mal ein Experiment gestartet mit den Schülerinnen und Schülern. Also ich habe vom Helden e.V. erzählt und dass wir auch sozialpsychologische Experimente machen. Das war aber eigentlich nur ein Teamtraining und die haben sich total dafür interessiert, für diese sozialpsychologischen Effekte, und wir haben über diesen Bystander gesprochen und die haben sich dann gewünscht, dass wir mal so ein Experiment machen und mal rausgehen und mal gucken, ob die Leute bereit sind zu helfen. Und unter welchen Umständen die das auch machen. Und dann haben sich ja 3 Teilnehmende auch dazu bereit erklärt, das zu machen. Und wir hatten eine Szenerie quasi in der Innenstadt. Und wir sind rausgegangen, wir haben uns so ein bisschen verteilt, haben auch ein bisschen gewartet, bis nicht mehr klar war, da ist jetzt eine Gruppe angekommen, die sich da irgendwie verteilt hat oder so, das lässt ja dann schon manche etwas
skeptisch werden.
Die wissen dann direkt, da ist irgendwas am Laufen, irgendwas haben die vor. Nee, es war letztendlich ein komplett anderes Publikum und die Leute wussten nicht mehr, dass wir eine geschlossene Gruppe sind. Und eine Teilnehmerin, die waren so zwischen 15 und 16 Jahren ungefähr, die hat sich einfach auf die Straße gelegt, also auf den Boden, in die Fußgängerzone. Und wir haben, sobald das passiert ist, die Zeit gestoppt, wie lange es dauert, bis mal jemand nachfragt zum Beispiel, wie es der Person geht. Mhm. Ne? Oder ob sich überhaupt jemand um die Person kümmert. Und das hat keine 30 Sekunden gedauert. Da kam eine Frau aus dem Blumengeschäft rausgelaufen und ist zu ihr hingegangen, weil die gedacht hat, dass sie da irgendwie einen Kreislaufzusammenbruch hatte oder was auch immer. Wir sind dann hingegangen, ich persönlich auch als Trainer. Das ist ja ganz wichtig, dass man die Leute nicht verarscht mit so etwas, wenn man denen dann sagt, nee, das war alles nur ein Spaß. Sie können wieder rein, das ist nicht cool. Wir sind hingegangen, haben uns für ihr Engagement bedankt und gesagt, sie haben alles richtig gemacht. Genau das ist das, was wir uns erhofft haben. Sie haben richtig gehandelt, sie haben hier der Person geholfen, weil die kam schon mit dem Handy raus, quasi Rettungswagen am Telefon und gesagt, hier, wir brauchen jetzt unbedingt Hilfe. Also es ging ratzfatz. Dann hatten wir noch einen Jungen, der sich auch dahin gelegt hat, ein bisschen weiter weg, ne? Nicht nochmal von denselben Laden oder so. Trotzdem ähnliche Publikum, auch von der Menge her, von den Leuten, die lang gelaufen sind. Und ja, ich würde mal sagen, das hat ein bisschen länger gedauert. Da war, ich weiß nicht warum, vielleicht haben es auch teilweise Leute nicht gesehen oder so, aber ungefähr ja so 1 bis 2 Minuten höchstens. Dann ist jemand gekommen und hat sich zumindest erkundigt, wie es ihm geht, ne, ob alles in Ordnung ist. Auch da sind wir wieder hingegangen, haben das aufgelöst, uns bedankt für das Engagement und den mit einem positiven Gefühl weggeschickt, den Passanten. Das Krasse jetzt ist aber, wir hatten auch noch einen Dritten und der hat vorher schon eine Prognose gegeben. Das ist ein, ich weiß nicht mehr, welcher Religion er angehört. Ich glaube, er war muslimisch, würde ich jetzt sagen. Und er hat gesagt, ich leide ständig unter rassistischen Anmerkungen oder das muss ich mir fast jeden Tag anhören. Ne? Ich konnte mir das nicht vorstellen, weil ich dachte, okay, Eingewanderte aus der Türkei oder was auch immer sind hier schon deutlich etablierter und die haben nicht darunter zu leiden. Vielleicht kriegen die es ab und zu mit, aber dass er wirklich klar gesagt hat, dass das jeden Tag so ist, war für mich noch gar nicht so richtig fassbar. So, ich habe ihm das geglaubt, aber für mich war es nicht so präsent. Und er hat gesagt, mir wird doch keiner helfen. Und das wollte ich nicht glauben, ne? Und er hat sich dann hingelegt und wir haben wieder die Zeit gestoppt, auch wieder an einem anderen Ort, selbe Voraussetzung. Ja, und da kann man jetzt mal raten, wie lange hat das gedauert, dass da irgendjemand irgendwas getan hat. Und zwar haben wir da über 10 Minuten gewartet, bis irgendwas passiert ist.
Boah, wie war das denn für euch in der Zeit, als ihr gewartet habt?
Ich wollte das fast abbrechen. Also ich wollte es abbrechen, ich habe es dann aber nicht abgebrochen, sondern es sind dann Leute zu dem Jungen hingegangen, aber das waren dann keine Passanten, die ihm irgendwie ja helfen wollten, sondern das Ordnungsamt, die ihm gesagt haben, dass er da nicht liegen darf. Das war so schrecklich, seitdem mache ich das nicht mehr.
Ja. Ja, ich war ja sowieso noch nie von diesen Methoden dieser Art überzeugt, aber ich, ja, weil es halt diesen Moment gibt, aber das ist doch einfach krass.
Ja.
Ja, und ich meine, das hat dich, du hast gesagt, das hat dich wütend und ohnmächtig zurückgelassen, oder nicht?
Ja, also ich wusste nicht, was, ich bin dann da hingegangen und habe die auch darauf angesprochen und gefragt, warum sie ihn da weggeschickt haben und nicht mal sich darum gekümmert haben, wie es dem Jungen geht oder so. Und die haben einfach gesagt, das wäre für die offensichtlich, dass da einfach nur jemand, dass der da einfach nur schlafen wollte.
Dass er da rumlungert.
Ja, das ist das Problem. Man geht auch bei manchen Personen vom Äußeren auch davon aus, dass die einfach nur da rumliegen. Ich meine, ein ganz klassisches Beispiel sind dann hier die Obdachlosen. Auch Obdachlose, die auf der Straße mal ein Nickerchen halten, es kann sein, dass es denen gerade überhaupt nicht gut geht, auch körperlich nicht. Seit diesem Vorfall habe ich mir das angewöhnt, ab und zu. Ich schaffe es nicht immer, das ist mir klar. Aber wenn ich zum Beispiel abends hier aus dem Büro komme und wir haben unser Büro ja fast mitten in der Innenstadt, wenn ich dann hier noch auf den Straßen langschlendere und ich sehe da einen Obdachlosen, dann versuche ich die in ein Gespräch zu verwickeln, indem ich zum Beispiel 50 Cent da reinwerfe und einmal frage, ob alles okay ist soweit oder ob ich irgendwas für ihn tun kann oder was auch immer, einen Kaffee, dass ich eine Antwort bekomme. Mhm. Weil ich einfach merke, dass es wichtig ist, sich um die Menschen zu kümmern.
Ja. Ja, und das ist jetzt die Frage, ne? Du hast gesagt, du hast Wut, Fassungslosigkeit, Ohnmacht und so weiter gespürt. Und wo geht man dann damit hin, ne? Du hast das ja gerade, ich wollte ja gerade was über die Aufstände erzählen und dann hast du ja diese Geschichte reingebracht und die Frage ist, wie entlädt die sich? Und in den USA entlädt sie sich gerade in verschiedenen Formen des Protests. Also wir haben einmal die friedvollen Proteste im Grunde, die friedlichen Demonstrationen, wir haben die, ja, gegebenenfalls auch gewalttätigen Demonstrationen und die würde ich...
Plünderung.
Ja, das würde ich auch nochmal abgrenzen, ne? Also ich würde vielleicht diese drei Kategorien machen, dass du sagst, du hast friedliche Demonstrationen, gewalttätige Demonstrationen und die Plünderung. Und das kommt ja aus so einer so tiefen Unzufriedenheit heraus und die Leute wollen mit dieser Energie irgendwo hin. Und die Frage ist, was kann man jetzt an dieser Stelle Sinnvolles tun mit seiner eigenen Wut? Und da habe ich super gute Beispiele gesehen, wie Leute protestiert haben. Also zum Beispiel habe ich auf Twitter eine Menschenkette gesehen, die weiße Menschen gemacht haben. Es gab eine Demonstration von Schwarzen zu dem Thema Black Lives Matter. Und dann hat sich die Polizei daneben aufgebaut. Und weiße Menschen haben eine Menschenkette zwischen den Demonstranten und der Polizei gebildet. Und das habe ich gedacht, das ist eine starke Nutzung der eigenen Privilegien. Und genau die richtige Nutzung der eigenen Privilegien. Und ja, ich glaube, dass wir diese Wut, die wir haben und diese Fassungslosigkeit nutzen müssen, und mit dieser Energie was zu schaffen, ja, im Grunde eine gerechtere Welt auch im Nachgang zu schaffen. Und die Frage ist, wie kann man das jetzt in diesem Falle machen? Also wie können wir als Bystander und jetzt gerade bei der krassen Medienberichterstattung, die wir haben, da sind wir alle Bystander. In diesem Moment, jetzt gerade bei dem, was passiert, können wir uns nicht davon freisprechen, keine Bystander zu sein.
Ja.
Und ich meine, was kann, und auch gerade, ne, in Deutschland, wir haben in, das ist ja kein amerikanisches Problem. Ich erinnere dich an den Fall Uri Jalloh. Mhm. Uri Jalloh ist im 2005 in Dessau in einer Polizeistation angezündet worden. Der ist Asylempfänger gewesen, Asylbewerber, und der ist von der Polizei festgenommen worden und die haben den, das hat jetzt ein neues Gutachten tatsächlich ergeben, die haben den erst verprügelt, der hatte Nasen, also die Nase gebrochen, der hatte den Schädel gebrochen und ich weiß gar nicht, was noch alles ja gebrochen war. Und dann wurde der in seiner Zelle, und das kann man mittlerweile, glaube ich, auch sagen, angezündet mit Brandbeschleuniger. Sag mal, haben die den Verstand verloren?
Haben die Polizisten nicht sogar gesagt, dass er sich selbst angezündet hätte?
Ja, ja, das, was die gesagt haben. Die, also erstmal haben die gesagt, er hätte sich selbst angezündet. Mhm. Dann war das Feuerzeug die ganze Zeit verschwunden.
Ja.
Das ist dann irgendwann aufgetaucht. Und dann gab es ein Gutachten, das gesagt hat, ja okay, das war so. Und dann wurde nochmal ein unabhängiges Gutachten gemacht. Und da kam dann raus, es muss Brandbeschleuniger im Einsatz gewesen sein. Es war nicht möglich, dass Uri Jalloh das selber gemacht hat. Und der ist in seiner Zelle fixiert auf einem Bett verbrannt. Warum? Und diese Frage kann man jetzt sowohl bei den Polizisten im Fall von Uri Jalloh, was in Deutschland passiert ist, stellen, und die kann man aber auch jetzt in dieser Frage mit George Floyd bzw. Derek Chauvin stellen. Wie kann es sein, dass solche Leute Polizisten sind?
Ja, das fragt man sich dann ja, wenn man sowas liest oder wenn man sowas hört oder erlebt, fragt man sich das immer wieder. Also nicht nur bei Polizisten, sondern auch bei anderen Berufen. Wenn du dir jetzt mal überlegst, wie wir unsere Trainer und Trainerinnen aussuchen oder generell unsere Angestellten, die hier im Helden e.V. arbeiten, wonach wir alles Ausschau halten müssen, weil wir ein Träger der Kinder- und Jugendhilfe sind. Das ist der absolute Wahnsinn. Mit Führungszeugnissen, mit Gesprächen. Wir fragen ja auch darauf hin, wir lassen hospitieren, um zu gucken, wie gehen die mit den Kindern um. Was für einen Aufwand wir betreiben, um das hinzukriegen. Da müsste man doch eigentlich meinen, dass gerade von staatlicher Seite aus, wo wir über eine Polizei sprechen, eine Exekutive, die da ja auch den Staat vertritt als repräsentative Macht,
ja,
die müssten das doch in zehnfacher Intensität machen, wie wir.
Ja, und trotzdem kommt es immer und immer wieder zu solchen Fällen. Und ich sag mal, wir können jetzt auf der einen Seite sagen, was kann ich jetzt persönlich ändern? Ne? Also was kann ich jetzt selber aus diesem Fall lernen und wie kann ich mich selber für eine gerechtere Welt einsetzen? Und das sind natürlich Dinge, mir meiner Privilegien bewusst zu sein, mir klarzumachen, dass nichts selbstverständlich ist. Genau in solchen Situationen, wenn ich Unrecht sehe, zu prüfen, kann ich jetzt hier eingreifen, ohne mich selber massivst in Gefahr zu bringen? Leute auf verdeckten oder auch offenen Rassismus hinweisen. Wir können jetzt gerade auch in unserer Position noch Workshops an Schulen geben und so weiter. Aber das sind diese kleinen Schritte, die man machen kann. In diesem Falle geht es aber ganz besonders darum, dass man systemisch was ändert. Es kann halt nicht sein, der Derek Chauvin, das muss man sich mal überlegen, hatte 17 Beschwerden, 17 Complaints gab es über den und trotzdem war der noch Polizist. Und sowas kann doch nicht sein. Guck mal, auch in Deutschland, die Polizisten übrigens, die Uriallo umgebracht haben, sind auch, also das Verfahren wurde auch eingestellt. Oder es gab einen Fall, da wurde ein, in Deutschland, wurde ein Marihuana-Dealer von zwei Zivilfahndern, sollte der festgenommen werden.
Oh, das habe ich auch schon gehört.
Der sollte von zwei Zivilfahndern festgenommen werden, ist dann weggelaufen und die haben den haben dann auf den geschossen und haben den in den Kopf getroffen und der wurde praktisch auf der Straße neben einem Spielplatz in so einem Innenhof im Grunde, da waren spielende Kinder daneben, die dann auch mehrfach übrigens danach befragt wurden, der wurde da exekutiert. Und dann hat das Verfahren jahrelang gedauert, also 2 oder 3 oder 4 Jahre hat es dann gedauert, bis die Polizisten alle freigesprochen wurden, oder sagen wir, es geht ja hier primär um den Schützen, die wurden freigesprochen, sowohl wegen vorsätzlicher als auch wegen fahrlässiger Tötung. Und ich meine, das ist doch, wenn es nicht, also von mir aus, ne, wenn es keine vorsätzliche Tötung war, zumindest dann war es doch fahrlässig. Mindestens fahrlässige Tötung. Ich meine, woran ist der denn sonst gestorben? Der ist doch nicht daran gestorben, dass er gestolpert ist. Und wie kann man als Polizist aus sowas immer und immer und immer wieder rauskommen?
Also aber der war nicht bewaffnet, ne?
Natürlich nicht. Der,
das ist der Wahnsinn.
Der ist weggelaufen.
Für mich ist das immer so im Kopf. Polizisten haben zwar ihre Waffe, aber nur für den äußersten Fall. Mhm. Und das, wenn jemand wegläuft, ist für mich kein Fall, den ich als wirklich gefährlich erachte.
Ja, es kommt halt jetzt gerade, ich finde, es kommt ein bisschen drauf an, was da passiert ist, ne? Wenn das jetzt irgendwie eine Geiselnahme ist oder so und das ist eine Geiselnahme und der Geiselnehmer ist bewaffnet, dann, und es ist wirklich Gefahr im Verzug, dass die dann schießen und ihn vielleicht nicht versuchen umzubringen, das halte ich dann schon auch für gerechtfertigt gegebenenfalls. Das muss man in meinem Einzelfall natürlich betrachten. Aber sowohl bei George Floyd gab es keinen Grund, wirklich, es gab absolut keinen Grund, auf diesem Hals zu knien. Das ist ein vorsätzlicher Mord und es gibt auch keinen Grund, Uriallo in seiner Zelle anzuzünden. Und es gibt auch keinen Grund, diesen Marihuana-Dealer in, ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort hieß, auf offener Straße oder in so einem Innenhof zu exekutieren. Und ich finde, das ist was, wo man jetzt einfach sagen muss, wir müssen uns als Gesellschaft mit der Frage auseinandersetzen, wollen wir das noch länger tragen oder können wir, ja, und ich weiß nicht, wie man sowas ändert, ob es dann um Petitionen geht, aber dass da systemisch was dran gemacht wird.
Weißt du, worauf ich gespannt bin? Ich meine, wir haben ja verschiedenste Workshops zur Prävention von Cybermobbing und zur Prävention von Rassismus. In den letzten 2 Jahren habe ich mitbekommen, arbeiten wir hauptsächlich in der Prävention von Cybermobbing. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Nachfrage sein wird jetzt nach diesem Fall, nach dieser Präsenz quasi, ob das Thema Rassismus von der Seite der Schulen aus schon mehr gewünscht wird als vorher. Weil Das ist etwas, was ich jetzt aus der Situation lerne. Das Ding ist einfach nicht abgehakt. Mhm. Ich meine, das wusste ich vorher auch, aber dass das in so einem intensiven Maße da ist, ist mir jetzt einfach nochmal näher getreten und ganz nah an mich ran, weil man einfach nochmal diese Wut und diese Ohnmacht verspürt.
Ja, und wenn es eine gute Sache gibt an diesem Fall, dann ist es, dass jetzt wieder ganz klar Awareness für dieses Thema geschaffen wird.
Ja.
Und gerade auch, wenn du das Thema Schulen ansprichst, da sehe ich definitiv, dass wir nicht nur auf Ebene der Schüler, sondern auch auf Ebene der Lehrer schauen müssen, wie können Lehrer sensibel für dieses Thema sein? Ich meine, wir haben das ja immer wieder, wenn wir auch über den Halo- oder Rosenthal-Effekt oder so, denen wir uns noch mal in einer anderen Folge widmen werden. Aber wenn wir über verschiedene Momente der Einschätzung sprechen, die Lehrer über Schüler treffen, da merkt man schon, dass da auch große Unterschiede gemacht werden zwischen den Kulturen, die man da hat. Mhm. Und gerade da müssen Lehrer viel, viel, viel bewusster auch damit umgehen, wen die vor sich haben. Und sich auch mal die Frage stellen, warum verhält dieser Jugendliche sich jetzt, wie er sich verhält? Da werden wir uns, also ich glaube, werden uns noch lange mit diesem Thema und mit diesem Fall beschäftigen. Das wird jetzt nicht einfach so weggewischt werden.
Definitiv.
Aber wir können ja, also halten wir fest, es sollte ja um das Thema Bystander in dieser Folge gehen und es sollte um die Frage gehen, was sollte man in einer solchen Situation als Bystander machen und haben die Bystander sich in der Situation von George Floyd richtig verhalten? Und da halten wir fest, die haben mutig und couragiert eingegriffen. Die haben Videos gemacht, die haben geschrien, gebittet, die haben alles getan.
Ja.
Und durch die staatlich legitimierte Macht hatten sie einfach keine Möglichkeit.
Ja, und auf jeden Fall Props an die Menschen, die bei den Demonstrationen mit dabei sein, wohlbemerkt bei den friedlichen Demonstrationen. Ja. Ich finde, ich bin generell kein Freund von gewalttätigen Demonstrationen und schon gar nicht von einer Plünderung, die aus so etwas entsteht, weil das schadet einfach ungemein.
Das schadet einfach der Bewegung.
Ja, definitiv.
Und das ist jetzt wieder auch im Grunde, ja, wir wollen jetzt gar nicht dieses Thema mit Trump und der Wahl und so weiter aufmachen. Darüber könnte man noch 10 weitere Podcasts füllen. Mhm. Aber das wird ja jetzt auch von allen Seiten instrumentalisiert, dieses Thema. Also ist es, ja, es bleibt spannend, sagen wir mal so. Und ich hoffe einfach, es kommt jetzt in Zukunft durch die Awareness dafür zu einem Umdenken in unserer Gesellschaft. Also wir erleben, glaube ich, gerade 2020 ein Jahr, das das Potenzial hat, viel in Bewegung zu setzen und ich hoffe viel Positives.
Ja. Ja, in dem Sinne.
Lassen wir das so stehen?
Lassen wir es so stehen. Wir müssen noch eine Sache nachholen und zwar hatten wir in unserer ersten Folge noch gar nicht erwähnt, wie oft und wann unser Podcast immer hochgeladen wird. Das ist ja vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen.
Finde ich auch stark, dass wir das jetzt, das machen wir jetzt zum Ende der Sendung.
Ja.
Weil die Leute, die nur am Anfang reingehört haben, die haben jetzt diese Information nicht. Nein, aber grundsätzlich, wir wissen es noch nicht 100%ig, aber der Plan ist, dass wir diesen Podcast wöchentlich veröffentlichen wollen. Genau. Und immer so vermutlich mittwochs morgens. Wir werden den dann irgendwann dienstags aufnehmen und mittwochs dann veröffentlichen. Und es kann mal sein, dass mal irgendwie eine Woche nichts passiert oder wenn was Spannendes jetzt gerade in der Woche ist, dass wir vielleicht auch mal 2 Folgen machen. Aber grundsätzlich ist der Plan, das Format wöchentlich umzusetzen.
Ja.
Cool. Dann?
Ja, würden wir sagen, wir wünschen euch noch einen angenehmen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr den Podcast hier hört. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Genau, und wer nochmal Interesse hat, rauszufinden, was der Hintergrund ist von Thorsten und mir, in welchem Bereich wir arbeiten, der kann einfach auf www.helden-ev.de reinschauen. Ihr könnt uns gerne auch auf Facebook und Instagram liken. Oder wir freuen uns auch über Spenden, gerade in Corona würden die sehr helfen. Und vielleicht noch, wir sind auch über das Kontaktformular erreichbar. Das heißt, wer mit uns Kontakt aufnehmen will, kann das einfach über das Kontaktformular des Helden e.V.s tun.
Das kommt direkt bei mir persönlich an.
Geil. Dann, meine Lieben, schönen Tag oder schönen Abend noch.
Ja, macht's gut.